so zu sagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
Ja, Tschitscherlboch, schon mal gehört? Nee, so sagen Einheimische zu Windisch-Eschenbach, weil viele Orte im Dialekt vollkommen anders heißen als im Schriftlichen. Und wenn der Dialekt verschwindet, das passiert ja gerade, dann kommen auch die alten Namen abhanden. Das ist schade, denn die sind für die Wissenschaft unglaublich wichtig. Sie verraten sehr viel über die Siedlungsgeschichte, aber auch über die Sprachgeschichte in den einzelnen Regionen. In einem groß angelegten Projekt an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, da versucht man jetzt, die alten Ortsbezeichnungen vor dem Vergessen zu bewahren. Norbert Haberger.
Einige der größten Rätsel Bayerns stehen auf gelben Tafeln in schwarzer Schrift am Ortseingang. Denn die Namen von Städten und Gemeinden werden oft fundamental anders ausgesprochen, als sie geschrieben werden.
Wolga, Wallgau, Krün, Bakri, mit K und I ganz klar bin's ausgesprochen.
Geht gleich auf Klaas raus, wo wir jetzt sind.
Spurensuche mit Native-Speakern im Werdenfelser Land. Matthias Wurmer, Stefan Weineisen und Andreas Brandner, drei Männer mittleren Alters in Lederhosen, studieren eine Landkarte. Wir sind in Kleis oder wie auch immer dieser Ort ausgesprochen wird.
Der Kleis ist ja Klaas.
Klaas oder Klaas?
Nein, Klaas. Aber auch mit K, also nicht Klaas, sondern Klaas.
Auch verwaltungstechnisch ist es nicht ganz einfach in Kleis, wie Andreas Brandner erklärt.
Gemeindlich sind wir Kri. Also Krün. Und da ist es aber so, das Telefon, da kehre ich auf mit der Wald.
Bayerns Ortsnamen und wie sie ausgesprochen werden, das hängt viel am örtlichen Dialekt. Verschwindet der, kommen auch die alten Namen abhanden. An der Bayerischen Akademie der Wissenschaften werden deshalb gerade Tonaufnahmen aus allen Teilen Bayerns gesammelt. 50 Feldforscher fangen mit dem Aufnahmegerät fast verschwundene Namen ein. In Halfing, bei Rosenheim zum Beispiel.
Häufing. Auf Häufing eine.
Auf Häufing aussehen.
Florian Landes und Johann Wellner von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte sortieren die Tonaufnahmen und gestalten eine Webseite, auf der irgendwann jeder der 58.000 Orte in Bayern angeklickt und im Originalton abgehört werden kann. Florian Landes.
Im Prinzip hätten wir das schon vor 30 Jahren, wenn wir es gemacht hätten, hätten wir vielleicht noch das eine oder andere mehr erwischt.
Johann Wellner ergänzt.
Man merkt aber, die Sprecher, die sagen dann oft, ja, der Opa hat schon so gesagt, aber wir sagen mittlerweile schon eher so.
Da war ein Hieselwang, da fahren wir Forchtenegg, das ist Forchtenegg, da war ein Schloss um früher.
In Halfing bei Rosenheim sitzen Edeltraut Huber, sie ist Ende 60, und Anna Kleinschwärzer, Mitte 80, vor einer Landkarte und gehen die Ortsnamen durch.
Da ist Dirlstor und der Giebertsam. Da hat mein Vater gesagt, ja, das Giebertsam kommen die Leute im Himmel zusammen.
Die beiden wurden für das Ortsnamenprojekt an der Akademie der Wissenschaften interviewt, neben vielen anderen. Wenn Gläubige aus der Nachbargemeinde Pittenhardt nach Halfing wallfahrteten, klingt das bei Anna Kleinschwärzer so.
Da sind die Pittenharter mit Kreuz nach Halfing gegangen, wallfahrten.
Die Dialektbezeichnungen der Orte sind ein kulturgeschichtlicher Schatz und auch für die Forschung enorm wichtig, sagt Michael Henker vom Verband für Orts- und Flurnamenforschung, der das groß angelegte Projekt wissenschaftlich begleitet.
Also Siedlungsgeschichte sind Ortsnamen und auch Namen von Flüssen und Gebietsnamen die erstrangigste Quelle, weil die reichen ja weiter zurück als schriftliche Quellen in aller Regel zurückreichen. Das heißt, der Ort wird schon länger so bezeichnet, als er zum ersten Mal dann auch schriftlich fixiert worden ist.
Der Grund, weshalb viele Orte anders ausgesprochen als geschrieben werden, liegt in vielen Fällen an der Landvermessung von 1806, als Bayern gerade Königreich geworden war. Damals kamen ortsfremde Beamte und ließen sich von den Einheimischen die Flur- und Ortsnamen sagen, um sie in die neu erstellten Karten einzutragen.
Da haben die auch nicht groß Lust gehabt, dass sie fünfmal fragen, bis sie die richtige Form gehabt haben, sondern der Sekretär, der hat, oder Aktuar, der hat geschrieben, was er gehört hat, und zack, damit war der Name festgelegt.
Im mündlichen Sprachgebrauch blieben die alten Ausdrücke aber erhalten. Johann Wellner von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Pippinsried wird dann zu Pipperschrier. Radenshofen ist dann verkürzt auf Ronshof. Oder Schielach ist dann Schier oder ähnlich.
Wann die Ortsnamen auf der Datenbank abrufbar sein werden, ist noch nicht klar. Ein paar Jahre wird es wohl noch dauern, bei 58.000 Orten in Bayern.
Ortsnamen sind wichtig und interessant, denn sie erzählen uns viel über unsere Geschichte. Norbert Haberger. Ja, da wollen wir mehr erfahren in unserem Sprachmagazin. Ich heiße Hendrik Heinze und bei mir am Telefon ist er jetzt, der im Beitrag erwähnte Dr. Michael Henker. Ich grüße Sie.
Grüß Gott.
Herr Dr. Henker, Ortsnamen erzählen uns etwas. Was denn eigentlich genau?
Ach, Ortsnamen erzählen so Vielfältiges. Zuerst einmal erzählen Sie uns etwas über die Besiedlung unserer Heimat oder der Region, in der Sie gerade vorkommen. Des Weiteren kann man daran ablesen, besondere Wirtschaftsformen, die dort geherrscht haben, besondere Rechtsverhältnisse, von denen man ausgehen kann. Und Sie erzählen uns natürlich auch, wie die Sprache immer lebendig bleibt, weil sie sich im Laufe der Zeit gelegentlich verändern.
Nun ist dies hier das Abendland. Es gibt schriftliche Quellen und ich hatte bisher gedacht, in meiner Unschuld, die reichen. Ja, es ist ja aufgeschrieben, man kann es ja erforschen. Jetzt lerne ich von Ihnen, das Mündliche ist mindestens genauso wichtig. Warum denn?
Na freilich, weil die schriftlichen Quellen, selbst wenn sie bis ins Mittelalter zurückgehen, wie die berühmten Freisinger Traditionsbücher zum Beispiel, wo wir viele Ortsnamen und Flurnamen entnehmen können, selbst dann, so ist doch die Form des Namens älter als der Zeitpunkt, zu dem der Name zum ersten Mal aufgeschrieben worden ist. Insofern ist es ein historisches Sprachzeugnis der Ortsname und an den kommen wir am ehesten, wenn wir die dialektale Aussprache der Namen uns anschauen können und das wiederum können wir nur, wenn wir Dialektsprecher haben, die am Ort gesessen sind und möglichst noch den unverfälschten Basisdialekt der Region oder des Ortes sprechen.
Michael Henker vom Verband für Orts- und Flurnamenforschung in Bayern e.V., ein Verband, den es seit 104 Jahren gibt. Und dass die Mundartformen wichtig sind, Herr Henker, das sagen Sie und Ihre Kollegen ja schon lang. Wieso also erst jetzt das große Forschungsprojekt dazu?
Naja, also wir sagen es schon lange und es ist natürlich auch schon lange allen Beteiligten bewusst, ein solches großes Forschungsprojekt bekommen Sie natürlich nicht über Nacht. Und insofern sind wir vom Verband, darf fast sagen seit Jahrzehnten, dran gewesen, hier die Unterstützung, die nötige Unterstützung und die Kooperationspartner zu finden und den günstigen Moment dann auch noch zu finden, wo wir die Kooperationspartner haben und dann auch noch eine Aussicht auf Finanzierung, weil das können Sie natürlich nicht mit den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder machen. Das geht nur mit einer starken staatlichen Finanzhilfe und einem großen Engagement. Und da muss ich sagen, dass wir für dieses Projekt eine ganz hervorragende und große Unterstützung des Heimatministeriums bekommen, das uns das überhaupt erst ermöglicht hat.
Bisher war das ein Kopfgespräch. Jetzt holen wir auf die letzten Meter noch das Herz dazu. Ortsnamen, deren Erforschung ist ja nicht nur wichtig und geboten, sondern da hängen ja auch die Erinnerung dran an den Ortsnamen. Da hängt ja das Herz dran. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind in Bayern aufgewachsen. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so mit den Namen Ihrer Jugend, oder?
Ja, unbedingt geht es mir so. Ich bin im Werdenfelser Land aufgewachsen, in Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Wir haben zum Beispiel die Geschichte des Namens eines kleinen Sees, der Geroldsee genannt wird, weil dort eine kleine Ortschaft Gerold ist. Der See hieß immer Wagenbruchsee. Wagenbrechsee. Warum? Weil er an einer steilen alten Fernstraßenpartie liegt, wo teilweise dann Wagen zu Bruch gegangen sind, wenn sie da runtergerattert sind. Also dieser Name ist zum Beispiel, man kann sagen, unwiederbringlich verloren, aber wir nehmen ihn natürlich auf. Der See heißt heute Geroldsee, früher war es der Wagenbruchsee.
Und so wird aus der Unwiederbringlichkeit dann eine Wiederbringlichkeit, genau.
Gott sei Dank, weil damit ja auch eine kulturgeschichtlich interessante Sache verbunden ist, weil wenn Sie das weiterdenken wollen, dann sehen Sie ja, dort ist die alte Römerstraße entlang gegangen und die wird natürlich auch nicht mehr genutzt. Das ist jetzt eine ganz kleine, ich will nicht sagen Privatstraße, ist es nicht, aber ein ganz kleines, enges Strasserl, weil man natürlich das Gesteig, also die eine moderne Straße gebaut hat und umgeht damit diesen historischen Weg, wenn Sie so wollen.
Dr. Michael Henker vom Verband für Orts- und Flurnamenforschung in Bayern. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über jedes Interesse an unserer Arbeit.